Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Mein Name ist Nadja.
Uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir euch das ganz genau erzählen können. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Natürlich auch unter Transpondercode 77. Heute gehen wir 11 Jahre zurück. Genauer gesagt geht es zum 29. April 2013 und wir befinden uns in Bagram im Nordosten von Afghanistan. Hier ist heute National Airlines Flug 102 aus Camp Bastion gelandet, um nachzutanken und dann weiter nach Dubai zum Dubai World Central Airport zu fliegen. Das Flugzeug ist eine Boeing 747-428 BCF. Und das BCF steht für Boeing Converted Freighter. Bedeutet, sie wurde von Boeing selbst von einer Passagiermaschine zum Frachtflieger umgebaut. Dafür wurden die Sitze entfernt und der Boden verstärkt. Erkennbar sind umgebaute Frachtmaschinen daran, dass man von außen noch Fensterrahmen der Kabine sehen kann und dass sie im Gegensatz zu Maschinen, die direkt ab Werk nur für Fracht vorgesehen waren, kein Bugtor haben. Laut Online-Artikeln wurde diese 747 1993 an die Air France ausgeliefert. Dort flog sie 14 Jahre, bevor sie im Jahr 2007 von Boeing zum Frachtflieger umgebaut wurde. Im Oktober 2011 kaufte Air Atlantic Icelandic sie und verließe sie an National Air Cargo. Schlussendlich ging sie danach in deren Besitz über. Die Besatzung besteht an diesem Montag aus 7 Amerikanern, dem 34 Jahre alten Kapitän Brad Hessler, 6000 Flugstunden, davon 440 auf einer 747. Seinem 33-jährigen ersten Offizier Jamie Brokaw, 1100 Flugstunden und 209 auf einer 747. Einer weiteren Flugbesatzung zum Durchtauschen, bestehend aus Pilot Jeremy Lipka und dem ersten Offizier Rinko Schumann, 2 Technikern, Gary Stocksdale und Timothy Garrett und dem 36 Jahre alten Lademeister Michael Sheets. Alle sind zivile Angestellte des US-Verteidigungsministeriums. Und da sich das US-Militär zu diesem Zeitpunkt langsam aus Afghanistan zurückzieht, müssen eben auch alle Dinge, die zu Beginn und während des Krieges dorthin gebracht wurden, nun wieder zurück. Und genau deshalb sind sie hier. Genau wie ganz viele andere, denn täglich gehen von dort mehr als 100 Flüge zurück Richtung Heimat.
Das ist ja schon krass, ne?
100 Flüge, ne?
100 Flüge, ja.
Was müssen die Jahre davor alles dahin? Also, aber die haben ja, das waren ja Städte, die da aufgebaut haben für die Amerikaner. Und gerade Bagram war wohl eins der größten Stützpunkte.
Ja.
Also heftig.
Naja gut, das muss ja rüber, ne? Also da kriegen sie ja nichts in dem Sinne. Aber das ist schon heftig und dann alles mit Flugzeugen transportiert. Ja, krass.
Jetzt gerade wartet die Crew mit ihrer 747 schon seit über einer Stunde auf die Starterlaubnis. Und nun gibt es zumindest schon einmal die Startanweisung. Eigentlich sollten sie jetzt direkt auf Startbahn 3, als wieder ein anderes Flugzeug vorgezogen wird und sie abermals warten müssen. Die Piloten sind unruhig, sie wollen endlich los. Schließlich befinden sie sich in einem Kriegsgebiet. Und dann ist es endlich soweit. Und sie bekommen um 15.25 Uhr Ortszeit endlich die Starterlaubnis. Der erste Offizier Jamie Brokaw ist heute der Flying Pilot und gibt Schub auf die 4 Triebwerke. Kurz danach ist auch schon die Rotationsgeschwindigkeit erreicht und die Nase streckt sich gen Himmel. Aber nun will die Nase der Boeing immer und immer weiter nach oben. Der Steigwinkel wird immer steiler und dann ist das Flugzeug auch schon unkontrollierbar. Der Master Caution schlägt Alarm. Der Fluglotse bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dann steht die 747 plötzlich kerzengerade in der Luft, bevor sie nach rechts kippt und auf dem Boden zerschellt. Die 7 Menschen an Bord waren sofort tot. Militärfotograf Stephen Hartow war gerade auf dem Weg zurück zur Militärbase und sah das schreckliche Unglück mit an. Er war der Erste, der direkt danach die ersten Fotos schoss. In einem Interview, das ich gesehen habe, rang er immer noch um Fassung und sagte, dass er bis heute noch Albträume davon hätte. Sofort nach dem Absturz stellen sich alle die Frage aller Fragen. War es ein Angriff? Ist das Flugzeug eventuell abgeschossen worden? Und dann passiert genau das. Die Taliban bekennen sich öffentlich zu dem Absturz und dass sie dafür verantwortlich seien. Und trotz dieses Wissens beginnt die National Transportation Safety Board schon kurz danach gemeinsam mit der afghanischen Zivilluftfahrtbehörde und dem US-Militär mit den genauen Untersuchungen. Die Ermittler stehen zu Beginn ganz neuen Herausforderungen gegenüber. Denn wann ermittelt man schon mal in kugelsicheren Westen und mit Kevlarhelmen? Aber auch sie befinden sich nun in einem Kriegsgebiet. Die Flugdatenschreiber wurden schon vor dem Eintreffen der NTSB geborgen und ins Hauptquartier nach Washington geschickt. Etwas, was relativ schnell revidiert werden kann, ist die Aussage der Taliban. Denn es finden sich an den Trümmerteilen und an der Absturzstelle keinerlei Hinweise auf einen Abschuss. Das finde ich schon übel. Also die behaupten einfach, sie wären das gewesen und waren es nicht.
Ja, aber warum tun sie es?
Wahrscheinlich einfach,
weil... Damit auf den ihr Konto geht und ja, die genau. Sagen, hey, ja, genau.
Aber es ist schon richtig übel.
Ja.
Aber nun beginnen die Ermittler mit der Bergung und Identifikation und Dokumentation der Trümmerteile. Ein Ermittler sagt später, dass er zuvor noch nie einen so heftigen Brandschaden gesehen hatte. Denn fast das gesamte Flugzeug war zerstört. Bis auf den hinteren Teil der 747, denn dieser war noch relativ gut intakt. Also zumindest das Höhenleitwerk inklusive der Höhenruder. Und weil wir vorhin schon beschrieben haben, dass der Anstellwinkel des Flugzeugs so steil war und das Höhenleitwerk dafür verantwortlich ist, fokussieren sich die ermittelnden Beamten genau darauf. Finden sie so den Grund des Absturzes heraus? Es zeigt sich, dass an den hydraulischen Motoren keine Ursache zu finden ist. Also muss es doch einen anderen Grund gegeben haben, warum sie es nicht geschafft haben, die Nase des Flugzeugs zu senken. Jetzt wird alles Mögliche als Beweismittel dokumentiert. Auch Teile, die noch auf der Startbahn gefunden wurden. Denn dort ließ sich unter anderem ein verbogener Schlauch finden. Davon und von vielen anderen noch nicht identifizierten Teilen werden Bilder direkt an Boeing geschickt, denn vielleicht können die bei der Aufklärung helfen. Die Bedingungen im Kriegsgebiet erschwerten die Ermittlungen und sie mussten schnellstmöglich, aber dennoch gründlich, alle Trümmerteile einsammeln und dokumentieren. Als das soweit alles geschehen ist, verlagern die Ermittler ihr Büro nach drin. Und sie sind noch dabei, ihre Schreibtische einzurichten, als plötzlich ein Video auftaucht. Ein Video, was den Startvorgang und den Absturz von National Airlines Flug 102 zeigt. Und ich muss hier kurz einhaken. Es gibt nämlich das Video auf YouTube, ohne dafür jetzt Werbung zu machen. Ich habe das Nadja jetzt gerade gezeigt. Die hat das davor nämlich auch noch nicht gesehen.
Ja, richtig krass. Also zumal da auch Busfahrer sind, LKW-Fahrer und sowas. Und... Oh mein Gott, was müssen die gedacht haben, wenn auf einmal so ein Flugzeug neben den aufprallt. Also, oh Gott, ist das schockierend.
Ja, also das Video ist von einer Dashcam aufgenommen worden. Man weiß nicht von wem man weiß nicht, wem das Auto gehörte, wo die Dashcam drin hing. Und man sieht tatsächlich, wie die 747 dann ins Bild kommt und man sieht sie dann einfach wirklich in der Luft stehend, bis sie dann einfach nach rechts wegkippt.
Ja, und abschmiert. Ist ja so.
Ja, das also ganz, ganz schlimm.
Ja, Hammer.
Und gerade da mit der befahrenen Straße, ein Wunder, dass
ja, das, am Boden das nichts meine ich passiert ja, ist. Das meine ich ja, ja. Ne, da, ja, da ist ja gar nichts, ja. Ne? Also, dass da jetzt irgendwie ein Auto oder sowas getroffen wurde. Ja. Und bei der Explosion auch, ne? Ja.
Also richtig übel.
Oh mein Gott. Huh.
Genauso wie wir sind nämlich auch die Ermittler über die Bilder völlig entsetzt. Und doch gibt es für die einen kleinen Hinweis. Denn war die Boeing 747 zu schwer beladen? Und oder war es die Beladung, die das Flugzeug womöglich aus dem Gleichgewicht brachte? Denn bei Passagierflugzeugen kann man das Gleichgewicht relativ gut kalkulieren, also plus minus. Aber Fracht kann eben zigtausende Tonnen wiegen oder nur ein paar Tonnen. Was hatte National Airlines Flug 102 überhaupt geladen? Anhand der Frachtpapiere zeigt sich, dass sie in Camp Bastion 5 MRAPs geladen haben. Das sind gepanzerte und minenresistente Kriegsfahrzeuge. 2 davon waren Oshkoshs, 12 Tonnen schwer, und 3 waren 18 Tonnen schwere Cougars. Für die National Air Cargo war es anscheinend das erste Mal, dass sie mit so einer Fracht zu tun hatten. Denn für den Transport mussten zusätzlich noch extra Paletten angefertigt werden, worauf die MRAPs verladen und befestigt werden. Auf den Paletten waren die Fahrzeuge dann mit Ketten befestigt und danach mit Gurten am Hauptdeck festgezurrt. War es also wirklich das Gewicht? Schließlich wog die 747 schon nach der Betankung 142 Tonnen. 396 Tonnen waren das maximale Abfluggewicht. Bedeutet aber auch, sie waren nicht überladen. Aber was war dann der Grund für den Absturz? Vielleicht doch das Gleichgewicht? Schließlich muss gerade ein Flugzeug ausgeglichen beladen werden. Aber auch bei den Nachforschungen dazu zeigt sich, dass alles in Ordnung war. Denn die 3 schweren Fahrzeuge waren mittig geladen und die 2 leichten waren verteilt, eins vorne und eins hinten. Bleibt noch zu klären, ob sich die Fracht eventuell verschoben hat. Jetzt geht es also um den Beladevorgang und darum, ob die Sicherung ausgereicht hat. Das prüfen die Ermittler als nächstes. Der normale Fracht wird auf dem Boden in den Laufschienen des Frachtraums verankert und das war mit den speziell angefertigten Paletten nicht möglich. Deshalb wurden diese mit Spanngurten aus Nylon gesichert. Dabei muss aber genau auf die Zugkraft pro Gurt berechnet und geachtet werden, um herauszufinden, wie viele Spanngurte gebraucht werden. National Air Cargo hatte extra dafür ein Handbuch und dieses wurde wohl auch von Lademeister Michael Sheets genutzt. Und anhand dessen kann die NTSB auch sehen, dass die Zahl der Gurte bei den 2 kleineren Oshkosh auf 24 Gurte und bei den 3 großen Cougars auf 26 berechnet wurden. Nachvollziehbar für die Beamten. Sie stehen wieder am Anfang, denn das Flugzeug war anscheinend nicht überladen und es scheint auch nichts verrutscht zu sein. Genau in diesem Moment meldet sich das Hauptquartier. Die Flugschreiber sind ausgewertet. Darauf ruht nun die ganze Hoffnung, denn der Flugdatenschreiber zeichnet unter anderem die Höhe, Geschwindigkeit, Neigungswinkel und so weiter auf. Aber dann kommt auch schon direkt der Rückschlag. Denn kurz nach dem Start, genauer gesagt 3 Sekunden nach dem Abheben, gab es keine Daten mehr. Als wenn er ausgefallen wäre. Das fand ich mysteriös.
Ja, aber warum?
Ja, das werden wir herausfinden. Ja, also das haben die herausgefunden.
Natürlich, aber da stimmt doch was an der ganzen Anlage da nicht, oder?
Ja, das ist schon sehr absurd, alles.
Ich bin gespannt.
Ja, wir gucken mal weiter. Jetzt bleibt Ihnen also erstmal nur die Möglichkeit, so viele Augenzeugen wie möglich zu befragen. Und das ist auf dem riesigen Stützpunkt eine Wahnsinnsaufgabe. Ich habe gelesen, zu Hochzeiten haben auf dem Stützpunkt Bagram 40.000 Menschen gelebt.
Und dann willst du die alle fragen?
Ja, na, ein Teil. Respekt. Aber wenn du dir überlegst, wir wohnen ja in einer Kleinstadt? Nee, ich glaube, Vorstadt.
Ja, genau.
Und wir haben, glaube ich, 32.000 Einwohner oder so.
Ja, und das ist ja noch größer.
Das finde ich schon krass.
Ja, aber dem bleibt ja nichts anderes über. Ne?
Nee,
ja,
irgendwie müssen sie...
War das vor dem, wo das Video gesendet wurde, oder danach haben sie denn gefragt?
Danach.
Ach, danach. Danach. Aber da haben sie doch schon das Video besser. Besser geht's doch gar nicht.
Ja, aber vielleicht brauchen sie, weil das ja dann doch so ein bisschen noch verkruschelt war und
okay.
Dass sie da ja, noch das, mal.
Das mag sein.
Vielleicht war noch jemand näher dran, der vielleicht irgendwas gesehen hat.
Einleuchtend.
Aber das Problem gerade bei so Befragungen ist ja, jeder Mensch nimmt Dinge anders wahr. Und trotzdem müssen die ermittelnden Beamten versuchen, die Gemeinsamkeiten in den Aussagen zu finden. Ein Zeuge zum Beispiel erwähnt, dass die 747 nach dem Start am Heck qualmte. War es also ein Feuer? Und dafür müssten sich eigentlich Spuren auf den Trümmerteilen finden lassen. Aber auch da ist nichts. Keine Brandspuren zu finden. Die nächste Sackgasse. Aber die Ermittler geben nicht auf. Jetzt versuchen sie es mit dem Stimmrekorder. Und auch dieser ist 3 Sekunden nach dem Abheben ausgefallen. Aber er hat die Gespräche vor dem Start aufgezeichnet. Vielleicht ist dort ein Hinweis zu finden. Und tatsächlich, denn der erste Offizier Brokaw erzählt, dass er bei seiner Kontrolle einen zerrissenen Gurt gefunden hat. Weiter spricht er von losen Gurten, die er nachgezogen hätte. Also scheint es doch so, dass sich die Fracht bei der Landung in Bagram verschoben hat. War sie also doch nicht ausreichend gesichert? Und dann hört man noch die Piloten, wie diese darüber witzeln, was alles hätte passieren können, ohne zu wissen, wie nahe sie jetzt schon an der Katastrophe sind.
Ja, manchmal sollte man das nicht aussprechen. Das
ist, ja.
Ja, nee, ehrlich.
Ich bin ja auch so, ich sag ja auch manche Dinge nicht, weil ich denke, es passiert dann.
Ja, und das ist ja meistens, ist das ja so. Ne? Ja. Dann sagt man ja auch immer, so Mensch, hätte ich jetzt bloß nicht gesagt.
Ja.
Ja, okay.
Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass Piloten und auch Frachtpiloten nicht wissen müssen, wie Fracht richtig gesichert wird. Denn das ist nicht ihr Job. Dafür gibt es eben diese Lademeister. Also ist ja auch richtig.
Ja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ja, genau. Du kannst ja auch nicht alles wissen.
Ja, genau.
Wäre schön, wenn die ein bisschen Fachwissen hätten, wie sowas.
Ja, aber also er hat ja gesehen, dass da irgendwie einer kaputt ist. Das kann er ja erkennen und auch, dass die lose sind. Aber mehr ist halt einfach nicht.
Ja, weil den braucht er ja auch nicht kontrollieren.
Ja.
Eigentlich.
Dann, ja, er ist ja wohl durchgegangen.
Ja, natürlich macht man das ja. Das machst du ja auch.
Ja.
Am Boden jetzt, ne? Dass man da kontrolliert eigentlich, aber naja.
So, weiter geht es mit den Aufnahmen des Stimmrekorders, denn man hört plötzlich die Cockpit-Tür aufgehen. Lademeister Michael Sheets scheint es zu betreten. Er bestätigt auf Nachfrage, den defekten Gurt ausgetauscht zu haben. Zusätzlich hätte er zur Sicherheit noch ein paar weitere angebracht und diese alle festgezogen. Weiter bestätigt er dem Kapitän, dass die M-Raps sich anscheinend wirklich verschoben haben. Dies sei aber wohl ganz normal, also in einem gewissen Rahmen.
Hm.
Die Ermittler werden hellhörig. Hat sich eventuell das hintere Fahrzeug gelöst und ist weiter nach hinten gerutscht? Das würde zumindest den steilen Anstellwinkel erklären. NTSB-Ermittler Brian Murphy versucht möglichst viele Teile des hinteren Druckschotts zu finden. Druckschotts sind besonders robust und dichten den Flugzeugrumpf wie ein Deckel ab, denn im Heck herrscht kein Überdruck im Gegensatz zur Kabine. Und Treffer. Beim Aneinanderlegen des Druckschotts oder der Druckschott-Trümmerteile ist ein Reifenabdruck zu erkennen. Der typische Reifenabdruck eines Ersatzreifens am Kofferraum der M-Raps. Natürlich fand sich auch der M-Rap in den Trümmern. Er war zerstört, aber nicht verbrannt. Und an ihm befanden sich Lackspuren. Orangene Lackspuren. Und was ist das einzig Orangene in Flugzeugen?
Weiß ich nicht.
Die Hülle der Blackboxes, also der Flugdatenschreiber.
Okay.
Die ist immer quietscheorange, weil die Farbe ist hitzebeständiger.
Ja.
Und kann halt auch besser gesehen werden dann.
Einleuchtend.
Genau. Ja. Und tatsächlich haben sie diese Farbspuren an dem hinteren M-Rap gefunden. Die Blackboxes waren nämlich 3 Meter hinter dem letzten Fahrzeug montiert. Und deshalb fielen sie anscheinend auch 3 Sekunden nach dem Start aus. Sie wurden beim Abheben regelrecht zerquetscht. Die Ermittler schöpfen neue Hoffnung, doch noch den Grund für den Absturz von National Airlines Flug 102 zu finden. Um weitere Anhaltspunkte zu bekommen, untersuchen Sie nun noch einmal alle Teile, die Sie auf der Startbahn genau am Abhebepunkt gefunden haben. Und dieser Abhebepunkt befindet sich rund 1,5 Kilometer entfernt von der Absturzstelle. Haben Sie vielleicht doch etwas mit dem Absturz zu tun? Da die Ermittler auch hier nicht wissen, wo sie sie genau zuordnen sollen, gehen diese Teile auch an die Experten von Boeing. Und diese schaffen es, sie zu identifizieren. Ein Teil scheint ein Teil einer Hydraulikleitung zu sein. Und davon gibt es vier in der 747, die zu vier verschiedenen Hydrauliksystemen führen. Also es gibt mehr Leitungen, aber es gibt vier große Hydrauliksysteme.
Mhm.
Und dieser eine Schlauch war wohl von der Größe her, dass es zu einem System gehört.
Okay.
Denn zum Beispiel verläuft System 2 durch den Kabinenboden und durch das Druckschott zum Kontrollzentrum. System 2 ist unter anderem auch für die Steuerung des Höhenruders und des Fahrwerks notwendig. Hat der MRAP also beim Zerstören des Druckschotts nicht nur die Blackboxes, sondern auch die Hydraulik beschädigt? Bei der nochmaligen Ansicht des Absturzvideos fällt den Ermittlern noch etwas auf. Anscheinend sind nämlich nicht alle Fahrwerke eingefahren, obwohl sie durch den kurzen Mitschnitt des Stimmrekorders wissen, dass sie es eingefahren haben. Aber auch das Fahrwerk wird eben durch diese Hydraulik gesteuert. Allerdings von System 1. Damit sind sie sich nun sicher, dass mindestens zwei Hydrauliksysteme beschädigt gewesen sein müssen. 11 Tage sind seit Beginn der Ermittlungen vergangen und nun werden diese in Bagram eingestellt, und die Beamten machen sich auf den Weg zurück in die USA. Hier geht es noch darum, das Ganze in bzw. mit einer Simulation zu beweisen. Doch egal, was die Ermittler in die Simulation eingeben, also den verschobenen MRAP, ein anderer Schwerpunkt oder noch mehr Ladung im hinteren Teil der 747, das Flugzeug kann es immer noch ausgleichen, auch mit zwei beschädigten Hydrauliksystemen. Es scheint, als haben die Ermittler irgendetwas übersehen. Jetzt besteht aber das Problem, dass sie tausende Kilometer von den Trümmerteilen entfernt sind, denn diese befinden sich noch, bis auf ein paar wenige Teile, in Afghanistan. Sie müssen sich nun auf Fotos verlassen, die vom Unglücksort gemacht wurden. Treffer. Dabei fällt einem Ermittler nämlich die Spindel auf, an der und mit der das Höhenleitwerk entweder nach oben oder nach unten geschraubt werden kann. Die Spindel war verbogen und bei genauerer Betrachtung aber in eine andere Richtung, als wenn es durch den Aufprall geschehen wäre. Beim Vermessen des gelösten MRAPs mit den Maßen des hinteren Teils der 747 zeigt sich, dass die Stoßstange exakt auf der Höhe der Spindel war. Nun wird die Simulation mit diesen Parametern gefüttert und dann zeigt sich, dass das Flugzeug so nicht mehr manövrierfähig war. Sie hatten keine Chance. Und trotzdem bleibt die Frage, wie es sein kann, dass sich ein MRAP lösen konnte, wenn die Gurte doch genau wie im Handbuch beschrieben angebracht waren. Es geht also mit der Befragung anderer Transportunternehmen und mit Boeing selbst weiter. Und dabei zeigt sich, dass die Gurte in einem bestimmten Winkel verzurrt werden müssen, damit sie die volle Zugkraft aufbringen. Die Berechnungen waren auf waagerecht gezurrte Gurte ausgelegt und nicht für eine Befestigung im 45 oder gar 90 Grad Winkel. Bei den neuen Berechnungen, die von Boeing durchgeführt wurden, kam heraus, dass alle MRAPs mit der doppelten Menge Gurte gesichert hätten werden müssen. Das fand ich schon übel. Also, ich meine, also irgendjemand muss ja dieses Handbuch entwickelt haben.
Ja.
Und dann kommt keiner auf die Idee, dass die Zugkraft im waagerechten Zustand anders ist, als wenn du sie senkrecht anbringst?
Eigentlich sind sie Experten dafür, also die müssen das ja wissen, die haben es ja gelernt. Also
ja.
Ich verstehe sowas auch immer nicht.
Ja.
Fehler passieren, ja, Herr der Gerechten, aber sowas, weil sowas darf das nicht passieren. Und wenn, muss das nicht nur einer, sondern es müssen zwei, drei ne, dass der eine vielleicht dann noch sagen kann, nee, nee, das muss anders gestellt werden. Ich weiß nicht, ob die Menschheit
nicht
nachdenkt und sagt, naja.
Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass nur einer dieses Handbuch entworfen hat. Also da müssen ja mehr dran gearbeitet
haben. Da müssen, hundertprozentig haben da mehr dran gearbeitet.
Also.
Die haben das ja dann auch ausprobiert. Das kann ja keiner alleine. Man kann ja nicht irgendwas schreiben.
Vielleicht haben sie es auch nicht ausprobiert.
Aber ich denke mal schon.
Vielleicht haben die das berechnet. Also ich, keine Ahnung, ich würde sagen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei.
Nein, ich war aber auch nicht dabei.
Jetzt auch kein Mathe-Genie.
Aber wenn ich mir das jetzt mal von der logischen Seite vorstelle, probierst du ja auch aus. Also wenn du jetzt irgendwas herstellst, testest du doch das erstmal. Es ist spooky.
Aber sie haben die Absturzursache tatsächlich gefunden. Und jetzt muss man aber sagen, dass den Lademeister Michael Sheets keine Schuld trifft. Denn dieser war einfach nicht ausreichend ausgebildet. Und er hat sich auf das Handbuch verlassen. Er konnte ja nichts dafür, dass das Handbuch fehlerhaft war. Und da sehen wir nämlich wieder, es ist eine Verkettung von vielen kleinen Dingen. Die Gurte reichten nicht, dadurch rutschte das Fahrzeug, traf die Blackboxes, die fielen aus, dann traf es das Druckschott und zum Schluss die Spindel des Höhenleitwerks. Im NTSB-Abschlussbericht steht, die Absturzursache war unzureichende Anweisung von National Air Cargo zur Sicherung spezieller Fracht. Und weiter wird geraten, dass alle Frachtarbeiter ausreichend ausgebildet werden und dann auch zertifiziert werden. Und das finde ich sowieso, ich meine, es kann doch nicht jeder Hans und Franz kann doch nicht einfach sagen, ja, ich werde jetzt hier Lademeister und kriegt nicht irgendwie die volle Ausbildung. Also gerade bei sowas.
Ja, das sind ja auch keine leichten Geräte, ne, die sie schleppen, was weiß ich,
ja.
Kartons mit Styropor oder so, sondern das sind ja richtig knallige Fahrzeuge.
Gerade wenn ich weiß, dass Flugzeuge immer ausgeglichen beladen werden müssen, dann muss ich doch Leute haben, die sich damit vernünftig auskennen. Und der war bestimmt, also der kannte sich ja bestimmt damit aus, aber wenn ich spezielle Fracht habe, muss ich die Leute auch dafür schulen.
Ja, aber die Frage ist für mich jetzt auch, nimmt man dafür jetzt, wenn ich jetzt sowas transportieren muss, weil ich das jetzt ja wieder in die Heimat bringen muss, die haben ja ihre riesengroßen Flugzeuge, ihre Transportflugzeuge eigentlich, die Amerikaner, weißt du? Also, und dann muss ich da so ein Flugzeug nehmen? Das finde ich doch auch schon, also für solche Maschinen?
Naja, sie haben ja für das US-Ministerium gearbeitet.
Ja, das sehe ich ein.
Und wenn da 100 Flüge am Tag weggingen oder über 100 Flüge am Tag, so viel wird die US Air Force auch nicht haben.
Naja, das ist ja schon viel, ne? Aber es geht ja auch um die großen, schweren MRAPs und sowas.
Ja.
Also, die sind ja nicht gerade leicht. Und dann nehme ich doch dafür so ein Jumbo, so ein riesen, ne?
Nee, 747 ist ja jetzt auch nicht klein.
Nein, klein jetzt nicht, aber von der dieses Umbauen und von der Tragfähigkeit.
Ja.
Also, aber wie gesagt, man kann doch über viel reden
und
spekulieren. Aber wir hoffen, dass die Mitarbeiter jetzt mehr ausgebildet werden oder wurden.
Ja, ich glaube, dass sie da jetzt auch ein ganz großes Augenmerk drauf legen.
Richtig.
Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne bei Instagram oder TikTok einen Kommentar da. Natürlich unter Transpondercode 77. Jetzt hört ihr noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Erkennbar sind unbekannte, ich meinte hier umgebaute. Jetzt gerade wartet die Crew mit ihrer. Die Steigrate. Er war der Erste, der direkt nach danach. Die Ermittler schöpfen neue Hoffnung. 11 Tage sind seit Beginn der Ermittlungen begangen.